Sali Körbi, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, merci, dass du mich angefragt hast. Ich bin der Körbi oder geboren Patrick Karpitschenko. Ich bin Filmemacher, Autor, Komiker, Nerd, glaub's. Und es ist sehr schwer, mich in einen klaren Beruf reinzutun, weil der ändert hier alle paar Jahre. Aber ich glaube, Autor und Filmemacher ist, trifft's.
Nerd-Thema Gamen?
Das auch. Gamen und Game Design ist auch fließend bei mir.
Welche Games haben dich denn beeinflusst?
Oh,
Adventure. Monkey Island.
Gross, ja. Adventure Games, gross. Independent Games, alles, was ein bisschen weird ist. Und Storytelling lastig oder wo Humor hat. Lustige Spiele gibt es fast keine, erstaunlicherweise.
Ja. Also doppelbödige Humor.
Ja, ja, ja.
Was ist denn das letzte gute Game gewesen?
Für mich? Ja. Ich habe wieder angefangen, Pac-Man zu spielen.
Okay.
Ist jetzt schon ein bisschen älter.
Nein, du!
Und so spiele ich auf dem Switch spiele ich Animal Crossing, wie alle anderen während dem Lockdown auch.
Meine Mutter auch.
Siehst du?
Und ich helfe ab und zu, darum völlig auch in the game.
Ja.
Und eben jetzt Freizeit, weil du bist ja jetzt nicht mehr bei der Will. Was
machst du? Sehr viel Freizeit jetzt.
Was machst du denn?
Nein, ich habe die letzten Jahrzehnte sehr viel geschafft. Zu viel, manchmal. Und es klopft bei dir.
Er wäre da immer da. Aber ich glaube, es nimmt nicht auf. Du weißt.
Ist dein Nachbar ein Specht?
Ja.
Nein, ich habe ein bisschen zu viel gearbeitet und ich probiere jetzt weniger zu machen.
Kannst du das?
Nein. Es ist wie ein Alkoholiker, der sagt, ab morgen trinke ich nichts mehr. Es ist so. Ich habe immer noch irgendwie 10 Hochzeiten, auf denen ich tanze oder viele Projekte noch zum Beenden oder neue Sachen anzeigen oder Sachen, die ich probiere zu lernen.
Was lernst du denn gerade?
Game Design ist immer etwas, wo läuft. Musik ist für mich immer etwas, wo, also Klavierspielen ist ein konstantes Projekt. Und wir bekommen Nachwuchs im September und das heisst, das gilt es auch zu lernen und vorzubereiten und ein Plätzchen zu schaffen.
Kann man das lernen, Vater werden?
Ich hoffe es. Ich habe noch kein Kind, von dem her werden jetzt alle Väter mir zurufen, nein, kannst du nicht. Aber ich lese natürlich all die einschlägige Literatur und suche noch nach einem Handbuch.
Keine Ahnung. Aber eben, wer da hämmert, oder? Das läuft immer bei uns. Nein. Und eben, du hast viel Werbung gemacht.
Ja.
Und was ist denn die Faszination an der Werbung bei dir?
Also ich habe ja die Filmschule gemacht in Zürich. Und da die Filmszene in der Schweiz sehr klein ist und brotlos, ist Werbung halt einer von den Wegen, wie man tatsächlich einen Lebensunterhalt verdienen kann. Damit. Und auch Sachen ausprobieren. Also man kann mit den neuesten Kameras, den neuesten Shishi-Schnickschnack-Techniken Sachen ausprobieren. Und man lernt mega viel, mega schnell und auch Leute kennen. Von dem her ist Werbung einfach ein guter Ort zum Arbeiten.
Was ist denn bei dir wichtig gewesen, was du hast wollen vermitteln bei der Werbung?
Ja, schon Humor. Ah. Also schon lustige Sachen. Es ist schon, ich bin schon, egal was ich mache, glaube ich, der Komiker drückt nach einer Weile durch und lässt sich auch nicht abstellen.
Und wie kann man das in der Werbung verpacken? Gib mir ein Beispiel.
Ja, hoffentlich, dass der Zuschauer lacht. Also, dass du Fernsehen schaust und eine Werbung schaust und nicht nur...
Generation M bist du recht.
Du hast deine Recherche gemacht. Das ist Wahnsinn. Fürs Mikro. Das ist noch das ist die ernsteste Werbung, die ich jemals gemacht habe. Werbung. Genau, das ist die ernsteste Werbung. Die war sehr atmosphärisch gewesen. Hübsch, glaube ich auch.
Orange.
Orange, grün.
Grün.
Ja. Und sonst, ein Lacher. Ein Lacher hilft, einerseits Sachen zu verkaufen, andererseits, dass so Werbung nicht einfach öde ist oder langweilig. Und ein Lacher ist auch immer ehrlich, oder? Und Werbung, das grosse Problem bei Werbung ist, dass sie fake ist oder als das wahrgenommen wird. Und wenn man es halt lustig macht, ist schon mal ein Schritt
in die richtige,
Richtung, ja.
Für den Konsument.
Für alle.
Für alle. Aber wieso ist denn die Filmszene so brotlos in der Schweiz?
Schwierige Frage.
Ich möchte gerne deine objektive Meinung.
Meine objektive Meinung? Ein Strukturproblem. Es sind nur 4 Millionen Schweizer, die Schweizerdeutsch reden. Das ist sehr, schon mal eine kleine Menge, für die man produziert. Dann gibt es eine quasi Monopolstellung vom Fernsehen, wo quasi als einziger Arbeitgeber fungiert, oft, was Film angeht. Und sonst existiert nicht viel. Lustigerweise, und Kinoszene ist ein bisschen projektbasiert. Es gibt nichts, das irgendwie Momentum hat, sondern es sind immer nur so einzelne Filme, die ab und zu kommen, die ab und zu einschlagen. Aber sonst wirkt es, als ob das Rad mit jedem Film neu erfunden werden muss in der Schweiz. Es ist
und darum sind deine Freundin und du viele Aperos gewesen und darum haben sie gedacht, ich möchte jetzt ein Apero GmbH.
Yes, du hast extrem viel Recherche gemacht, ich sehe es. Nein, wir haben gefunden, etwas typisch Schweizerisches ist das Apero. Und bei Filmen sowieso. Also auch wenn der Film schlecht ist, das Apero an der Premiere ist
immer top. Ich weiß es gut.
Ist top, genau. Und das Apero ist das, was uns Schweizer alle zusammenbringt. Und Filmer sowieso. Und haben wir gefunden, nennen wir uns so.
Und aber wie geht man denn als Produktionsfirma an ein Projekt an?
Annehmen, oder?
Oder wie geht man dran? Wie startet man ein Projekt
als ja.
Produktionsfirma?
Also wir machen vor allem Sachen für uns selber. Also,
okay.
Genau, also wir sind einfach unser eigener Chef. Das ist der Vorteil, wenn man selber eine Produktionsfirma ist, weil dann ist man nicht angewiesen auf andere Leute oder auf die Gnade von anderen Leuten, dass sie deinen Stoff verstehen oder deine Leidenschaft verstehen. Und wenn man eine eigene Produktionsfirma hat, kann man es selber machen oder hofft, es selber zu machen.
Dann. Und wie kann man es finanzieren?
Sehr viel Selbstausbeutung oder Querfinanzierung, halt eben mit Werbejobs.
Okay, also das ja. Geld kannst du einholen mit der ernsten Werbung, um nachher den Humor in deinen Filmen oder in deinen Projekten
oft, zu generieren. Oft, ja. Also meine 20er Jahre haben so ausgesehen. Also ich habe meinen Unterhalt verdient mit Werbung, aber habe sehr viel Seich gemacht daneben.
Seich? Erzähl mir von dem Seich.
Seich ist für mich noch ein positiv belastetes Wort.
Darum erzähl mir von dem
Seich. Seich ist Sachen, wo wenn man es macht, nicht sofort einen Sinn erkennbar ist. Mit einem Witz ja allgemein fragt man sich oft nach dem Sinn. Oder mit Humor. Er hat ja nicht per se Sinn. Und ich finde, es ist immer tricky, dass man immer bei allem sofort einen Sinn oder einen Zweck will, haben. Und deswegen finde ich, wenn ich Zeit habe, wenn ich Geld habe, wenn ich den Schnuff habe, dass ich Sachen für mich mache, wo ein Seich ist, oder wo mir Freude macht, wo ich hoffe, dass es anderen Leuten auch Freude macht, wenn ich es ihnen zeigen kann, aber wo nicht per se einen Zweck hat.
Also so.
Ja, nicht eine direkte, klassische Message. Ja.
Wer hätte dich denn humorisiert? Also wer hätte dich in den Humor begleitet?
Meine Freundin würde dir sagen, dass ich sehr viele Ähnlichkeiten habe mit meinem Vater.
Okay.
Wir sind praktisch Klon.
Und auch von der Frisur.
Nein, er ist schon ein bisschen älter. Dort wächst nicht mehr so viel. Aber er ist schon sehr ein haariger Mann. Und nein, er hat mir als Goof immer all diese lustigen Sachen gezeigt. Also Loriot hat mir so vorgesetzt als Goof. So hier, da, schau. Das ist
da bin ich auch aufgewacht.
Mit Loriot?
Loriot ist super. Ja.
Es sind auch deine Eltern, die dich hey, quasi
Vater.
Indoktriniert.
Vater,
ja.
Nur habe ich von ihm nicht Haarfarbe, aber... Der Haar wuchs eher.
Ist das etwas mit Vätern? Vätern und Loriot ist das?
Ja, die Nudel.
Ja, ja, ja. Nein, das ist wirklich eine der ersten. Und Otto-Alben, ja, auf Familie feiern habe ich ganze Otto-Alben rezitiert, bis alle verrückt worden sind.
Susi sorglos.
Ja, sitzt zu Hause und föhnt ihr Haar. Shabadu und Shabida.
Ja, genau. Also... Humortechnisch sind wir gleich aufgewacht.
Ja, sehr viel Sex.
Und nachher, wie findet man denn den Weg selber in Humor?
Du meinst in beruflichen Humor? Wie oder in, also in also, staatlich anerkannten Humor? Oder in welchen?
Ah, gibt es staatlich anerkannten Humor?
Nein, also jetzt die Deville-Sendung, die wir jetzt lang gemacht haben, ist natürlich staatlich, zumindest gebührenfinanziert, anerkannter Humor. Ja, das ist...
Ja, das, aber wann hast du so gemerkt, ich wollte jetzt auf die Bühne.
Aha.
Ich wollte nicht nur hinter der Kamera oder so, ja. Sondern ich wollte jetzt auch meinen Humor, den vielleicht jeder versteht, gut präsentieren.
ich habe es eben angefangen, wie du gesagt hast, hinter der Kamera, sehr viel geschrieben und inszeniert und ist natürlich auch nicht alles gut gewesen, was ich gemacht habe. Es war schon sehr viel Müll drunter gewesen. Und für mich ist selber auf die Bühne gegangen, war so ein bisschen ein Prozess gewesen von herausfinden, was es denn ist. Also quasi den Direktkontakt habe ich gesucht mit dem Publikum. Okay. Ich wollte Humor ausprobieren im lebenden Subjekt. Und das halt auf der Bühne ist mega easy, oder? Du musst nicht finanziert werden, du musst kein Dossier schreiben, du musst nicht irgendwie zuerst erklären, was du vorhast, sondern du gehst einfach auf die Bühne und machst es und siehst sofort, ob es fruchtet.
Oder eben nicht.
Oder eben nicht. Und das hat es für mich mega gebracht. Also einfach als Erlebnis und natürlich auch als Lehrerfahrung.
Und wann hast du gemerkt oder willst staatlich anerkannt werden?
Ja.
Aber wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, ich mache bei Deville mit?
Also ich habe es quasi miterfunden.
Miterfunden?
Ja, ja.
Hast du Deville mit?
Ich habe ihn entdeckt.
Entdeckt?
Ich habe ihn entdeckt.
Ist deine Idee gewesen?
Meine oder? Idee gewesen. Nein, unsere Idee gewesen. Also wir sind drin gewesen. Okay. Der Deville, der Peter, Luisi, der Produzent und ich haben das vor 5 Jahren angedeckt. Ja.
Was ist denn der Sinn und der Zweck gewesen? Oder eben nicht?
Von der Sendung?
Ja, oder? Also von der Grundidee?
Ganz am Anfang haben wir gedacht, wir machen einen Kindergeburtstag für Erwachsene.
Ja.
Als Fernsehsendung. Dass wir quasi Leute einladen und Gäste und quasi Geburtstag mit ihnen feiern. Wie ein Kindergeburtstag, aber sie halt Erwachsene. Das war die allererste Idee gewesen. Und innerhalb von einem Jahr ist das in eine Late-Night-Show gewachsen. Und wir haben 2 Piloten gedreht in der Zwischenzeit und noch Testfilmchen. Und sehr viel geschrieben und gedacht, bis es dann eigentlich bei dieser Sendung angekommen ist, wo wir jetzt sind.
Und was macht denn ein Regisseur bei einer Late-Night-Sendung? Das würdest du mir ja nicht so geben. Also,
ja, ja.
Ich mache so einen Regisseur in einem Film, dann verstehe ich es so ja, ja. Halbwegs. Aber ja. Was macht in einer Late-Night?
Der Begriff Regisseur beim Fernsehen ist schon sehr unterschiedlich.
Okay.
Ausgelegt. Also beim Film ist es ja super klar. Schon bei Fernsehserien ist der Begriff Regisseur sehr schwammig. Also weil der Headwriter sehr viele Pflichten hat, wo normalerweise klassischerweise beim Film der Regisseur hat. Und bei der Fernsehsendung ist es komplett unterschiedlich.
Also was war dein Arbeitsbereich?
Am Anfang waren wir ja wirklich nur zu dritt und dann zu fünft und sechst. Weißt, und dann macht man alles. Dann macht jeder alles ein bisschen. Und dann spezialisiert man sich und je mehr Sendung man bekommt, ist es so unmöglich, dass man alles selber macht. Und dann diversifiziert man sich. Ich glaube, das Wort Showrunner war am treffendsten gewesen. Also das heisst, ich war einfach die leitende kreative Person gewesen.
Ist das nicht auch ein mit Druck verbunden?
Sehr.
Kann der Karpi gut umgehen mit Druck?
Mit inhaltlichem Druck easy und so produzieren und technischen Druck und rein vom Skill sehr easy. Also funktioniert gut und auch der Deville, glaube ich, ist am besten unter Druck.
Okay.
Ja, ja, ja. Was mich persönlich stresst, ist halt personell. Also wenn man Leute muss einstellen oder Leute muss rausrühren, das finde ich persönlich heavy. Und belastet. Ja, die Verantwortung. Also okay. Halt, ja, dass man die Hoffnungen, die Träume von diesen Leuten schürt und oder zerstört, ist und oft ungerechtfertigt, oder?
Sondern wegen der Zahlen oder?
Ja, oder wegen dem Budget oder wegen einer Situation oder irgendwie. Und das ist für mich persönlich immer das Härteste. Und das, was das zu einem Job gemacht hat, oder quasi, und nicht zu einem Hobby oder zu einer Leidenschaft, oder ist tatsächlich, dass man dann doch die personelle Verantwortung hat.
Und wie frei sind die denn, wenn sie staatlich anerkannt worden sind?
Ja, also Grenzen sind Budget und Zeit, ja. sind Grenzen. Und dann inhaltlich sind wir eigentlich mega frei gewesen und haben im Rauf vom SRF immer sehr den Rücken gestärkt bekommen. Es gibt so kleine Sachen, die man nicht machen dürfen. Also es gibt die sogenannte Sakrament. Ich weiß nicht, ob du von
dem. Ja, ich habe ja dort mal eine Sendung drüber gemacht.
Hast du alles geschaut?
Kann man mögen.
Genau. Die Fernseher hat mit der Landeskirche einen Deal was sie auch in einer publizistischen Leitlinie festgelegt haben, dass sie über die Sakramente sich nicht dürfen lustig machen. Und Beichten ist eines von diesen Sakramenten.
Ah.
Und wir haben dort ein ganzes Spiel aufgebaut anhand von der Beichten. Und das haben wir nicht dürfen. Und das haben sie uns rausgeschnitten. Komplette 5 Minuten aus der Sendung. Fetz.
Und wie geht man mit dem um?
Ah, das finde ich natürlich blöd. Weil das Spiel war mega easy gewesen. Wir haben uns nicht lustig, in meiner Meinung, haben wir uns nicht lustig gemacht über den Akt der Beichten. Sondern wir haben einfach ein Spiel gemacht mit einem Gast, der sich der Form der Beichte angenommen hat. Weil in jedem zweiten Hollywood-Film hast du ja Szenen,
ja,
wo...
In jedem Mafia-Film oder Clint Eastwood-Film.
Richtig, das dürften wir jetzt als Sketch nicht machen.
Wenn man einfach meint, sie machen sich per se lustig,
ja, darüber. Ja.
Auch wenn das inhaltlich vielleicht gar nicht so gemeint... Also,
ja,
wenn wir Late Night sind, machen wir sich einfach lustig darüber.
Genau. Also eben, mir ist kein Anliegen, dass ich den Glauben von Katholiken mit Füßen treten.
Das wird auch schwierig, die sind ziemlich hartnäckig.
Ja, ja. aber das war das Ding. Und lange haben wir nicht dürfen über Abstimmungen uns lustig machen, kurz vor der Abstimmung. Und kurz war 2 Wochen. Gewesen. Und das war für mich ein riesen Problem, weil alle Leute denken ja 2 Wochen vor der Abstimmung über die Abstimmung. Also wenn du in dieser Zeit dann nicht kannst darüber lustig machen, wenn denn?
Aber Bundesratswahlen darf man sich dann?
Yes. Weil dort tun wir ja nicht. Die werden ja nicht direkt gewählt. Das heisst, wir können niemanden beeinflussen. Ja,
das stimmt.
Aber jetzt.
Außer die Lobbyisten dann die Politiker
manchmal
beeinflussen. Ja, aber ja.
Aber das ist zum Glück jetzt besser geworden. Also, das haben wir tatsächlich erreicht, dass wir sind auf die Barrikade gegangen mit dem Ombudsmann und UBI, dass wir. Eben, dass ich es unlogisch gefunden habe, dass man so lange sich nicht lustig machen darf über Abstimmungsinhalt. Und das darf man jetzt. Also ich glaube, sicher eine Woche vorher noch dürfen wir Jokes machen über anstehende Abstimmungen.
Ja, aber ihr zeigt ja nur auf, was man auch innen interpretieren kann. Das ist eigentlich etwas Gleiches wie Arena, einfach auf lustig.
Ja. Das sehe ich.
Wenn ihr es ausgewogen macht.
Aber eben ausgewogen gibt es ja mit Kunst und Comedy, finde ich, nicht einmal. Also es ist mega, also weißt du, es ist so gespürig und so relativ.
Ja, aber wenn ich mir jetzt anschaue, eure Werbeslogan von den Parteien haben die ja gleich gemacht, bis auf die SVP, weil die ja nicht so amüsant war. Aber ja, aber das haben die ja dann gleich ausgewogen gemacht. Da ist die Juso dran gekommen, die Jungfreisinnung. Also ist ja gleich eine Ausgewogenheit rum gewesen.
Klar, wir versuchen ausgewogen zu sein, aber ich habe das Gefühl, wirklich ausgewogen zu sein, ist eine Illusion. Also.
Und wie schreibt der Carpi Sketch?
Unter Druck.
Aha.
mit der Pistole auf der Brust. Nein,
vom Ombudsmann?
Nein, vom Team, von Schauspieler, von der Produktion, die findet, Carpi, wir brauchen ein Buch. Das ist und meistens
dann,
die Realität.
Und dann nimmt der Carpi eine grosse Kaffeekanne, geht in sein Stübli und schreibt. Oder
ja.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, man hockt dann ab für Stunden, macht das Fenster zu, klar, Tür, und schreibt so
lange. Also ohne Sauerstoff kannst du gut schaffen.
Ja. Nein, es braucht ein Minimum an Sauerstoff. Braucht.
Minimum.
Ja. Nein, und schreibt man so lange, bis man sich selber zum Lachen bringt.
Wenn ich mehr als eine Stunde etwas bin, finde ich es automatisch irgendwann lustig.
Gratulation, du bist ein Autor.
Gut.
Nein, es ist wirklich, das ist wie das Einzige. Man hämmert dann einfach so lange, bis es funktioniert. Und manchmal in glücklichen Zufällen hat man es mega schnell. Also ich habe schon einen Sketch geschrieben, schneller als er lang ist. Aber auch das Gegenteil, dass etwas über Jahre lang in meinem Hinterkopf war und nie aufgegangen ist und ich musste irgendwie einen Schlüssel finden, damit ein Sketch aufgeht und dort ist es halt eben dann 2 Jahre gegangen, bis das Buch wirklich da war.
Ich habe einmal einen Sketch gemacht, der ziemlich lang war und dann haben wir den ja gekürzt und nachher auf Social Media noch einmal.
Ja.
Da ist Sketch für das Publikum anders als ein Sketch für Social Media.
Ja.
Und wie anders?
Also die Leute, die live bei uns im Publikum hocken, die können ja nicht weg. Das heisst, sie sind eine Art humoristische Geiselnahme, die wir machen mit ihnen. Das heisst, denen können wir irgendetwas zeigen und sie müssen sich anschauen. Oder? Das ändert natürlich die Situation krass. Der Fernsehschauer ist dann schon eine Spur weniger, also dem klassischen linearen Fernseher, der hockt ja dann auf dem Sofa und der müsste umschalten. Das heisst,
ja.
Bei ihm hockt es dann schon, es ist schon ein bisschen einfacher, dass er umschaltet.
Darum ist eine Late-Night-Sendung eher um Abend.
Ja. Okay. Genau, weil alle Leute schon ein bisschen angetrunken sind. und dann die auf dem Internet sind natürlich nervös. Oder? Okay. Dort weiss man, wenn dort, also du bist dann quasi nicht eine Wahl, oder die schauen dich dann nicht direkt an, sondern sie scrollen dich durch.
Okay.
Und du bist dann etwas, das einfach vorbei scrollt und dann müsstest du
in ein paar Mikrosekunden
werden die Entschlüsse gefallen. Und dann musst du dem Zuschauer irgendetwas geben, das er andocken kann. Also es ist wie eine andere Art vom Verzählen. Man tut so Goodies zuwerfen dem Zuschauer und probiert ihn immer mehr reinzuholen. Während im Theater oder im Fernsehen baut man mehr etwas auf. Ja. Oder? Und
bis der Peak kommt.
Yes. Ja.
Und eben statt noch Schreiben, dass du schreibst.
Ja.
Was schreibst denn du außer jetzt Catch? Bist du etwas am Schreiben? Literarisch?
Nein, im Moment Hörspiel schreiben wir.
Okay.
Ja. Fürs Radio. Dann eine Kolumne bin ich auch gerade am Schreiben. Aber das ist alles noch das Luftschloss, da darf ich nicht mehr dazu sagen.
Ich habe gerne Luftschloss. Aber das Interview wird etwa so im September ausgestrahlt. Wenn du dann schon ein bisschen mehr weißt, kannst du mir ja noch schicken, dann tue ich es in die Infobox.
Im September bin ich frisch Vater.
Gut!
Ich gratuliere dir.
Hallo Kind!
Ja. Hoi! Mach dem Papi einen Drink!
Ja.
Und.
Ja. Und ja, wie ist es so, wenn man mit der Freundin zusammen ein Projekt macht und sie eigentlich der Touchmeister ist und du nur der Kameramann oder so stilmitteltechnisch vielleicht drei Breien bekommen?
Also klare Verhältnisse sind super.
Okay, also der Rahmen muss geil sein.
Yes, also auch beim Film finde ich es gut, wenn klar ist, wer der Regisseur ist und wer der Kameramann ist und dann funktioniert es eigentlich recht gut. Es ist, glaube ich, mehr, wenn es nicht definiert ist, wo es Reibungen gibt, wo beide gleichberechtigt sind, dann kann es schwierig werden, jetzt in meiner Erfahrung. Nein, bei uns funktioniert es erstaunlich gut, wenn wir zusammen arbeiten. Es ist ein Glück jetzt bei uns.
Schön.
Ja, und wir arbeiten relativ viel zusammen, das heisst, für so zwei Workaholics ist es eigentlich ein Glücksfall, weil wir uns sonst gar nicht so häufig würden sehen, wenn wir nicht dauernd würden zusammen arbeiten.
Und wenn man jetzt zusammen ein Projekt hat und das dann gut findet, weil da steckt ein Herzblut drin und dann geht man raus damit und dann wird das von einer breiten Masse angeschaut und eine breite Masse hat immer andere Meinungen. Mhm. Wie geht man damit um?
Am Anfang hatte ich mega Mühe damit.
Glaube ich.
Ja. Also jeder Kommentar, der online gekommen ist, hat mich zerstört. Also der erste böse Kommentar hat mich für zwei Wochen so aus der Bahn geworfen, dass ich für nichts mehr zu brauchen war.
Ehrlich wahr?
Ja, ja. Aber das ist bei der ersten Fernsehsendung, wir haben mal eine Sketch-Show gemacht fürs Fernsehen. Ja. Das war damals gewesen, bei den ersten Kommentaren. Und dann ist es halt besser geworden mit der Zeit. Einfach weil ich...
Man wird abgekehrt.
Es ist
ernst. Und
aber ich, jeden Kommentar nehme ich ernst. Eben tragischerweise, die Guten nimmt man weniger ernst als die Schlechten, oder?
Es ist, weniger laut sind.
Genau. Die Guten liest man, denkt, und dann sind sie weg. Und die Schlechten hocken dann so.
Ja, und gerne.
Ja.
Und so richtig tief ins Fleisch.
Ja. Und andere Leute können einfach nicht anschauen. Andere Leute erzählen ja, dass sie Kommentare nicht lesen oder so. Und das kann ich auch nicht. Ich bin dann wie zu nervös. Ich muss das alles gelesen haben. Und
Also Thema Kritik oder Feedback ist es immer so, es ist so ein Spiegel, wie ich mich fühle, interpretiere ich auch Kritik je nachdem.
Ah,
und so. Und dann, wenn ich wirklich mit mir im Reinen bin und sage, es ist halt eine objektive Meinung, dann kann ich darüber stehen. Aber wenn ich eine Frage habe über das Produkt und dann noch etwas oben drauf kommt, dann gärt es bei mir.
Ja.
Und wenn ihr jetzt mit einem Kinofilm rausgeht, das seht ihr ja dann an einem riesen Publikum und so. Wie war das letztes Jahr?
Ah, oh, mega gut. Das war eine erstaunlich positive Erfahrung. Also das war auch ein Herzensprojekt von der Natascha, der Film «Die fruchtbaren Jahre sind vorbei». Wahrscheinlich gibt es den auch jetzt auf iTunes und überall. Gibt's und wahrscheinlich auch gleich im Fernsehen.
Gibt es überall. Ja. Ich habe kurz reingeschaut.
Ah, sehr gut. Nein, das war ein Herzensprojekt, das wir auch Low Budget gemacht haben, selber produziert und einfach mit Hilfe von allen Beteiligten. Ja. Und das war wirklich ein Käferfest gewesen, schlussendlich. Also mit einer, eben, wir sind in Locarno gelaufen auf der Piazza Grande als einziger Schweizer Film an diesem Jahr. Das ist mega.
Schon ein bisschen stolz.
Mega stolz.
Mega.
Mega, mega stolz. Ja. Und eben, alle Leute sind gekommen, alle Schauspieler und von der Crew sind alle nach Locarno gekommen und es ist wirklich ein grosses, rauschendes Fest gewesen, im klassischen Sinn. Das ist schon sehr schön gewesen, was denn. Und natürlich, Medienecho war riesig vom Film. Und natürlich Schauspieler, wir sind viele Zuschauer. Wir sind viele Kinosäle gehockt, während der Film gelaufen ist und die Leute haben gelacht und die Leute sind mitgegangen. Und das ist schon geil. Das ist.
Glaube ich.
Yes.
Welche Regisseure haben denn dich beeinflusst? Aber jetzt sind wir vorher bei der Komik
gewesen. Ja.
Dort gleichen wir uns recht.
Ja.
Was ist bei Filmen schaffend?
Huf. Ja, schon Comedy, klar. Also, ob jetzt ein. Der Woody Allen ist ein grosses Vorbild gewesen, was von seinem filmischen Schaffen.
Die Christina Barcelona und so.
Gut, das war noch ein ernsterer Film gewesen, aber. Auch der.
Über Liebe ist natürlich die ernste Facette gezeigt worden.
Ja. Edgar Wright-Filme im Moment natürlich. Dann allgemein Comedies, mein Kopf ist gerade leer.
Ist gut, ist immer gut, weil dann ist er aktiv da. Akira Kurosawa schaue ich jetzt gerne. Natürlich mit Comedy zu tun, sondern den finde ich immer noch sehr stark.
Artsy-Fartsy, ich sehe.
Ja, du! Du siehst extrem viele Filme. Und da geht es noch weiter.
Oh, Parasite natürlich.
Parasite ist super.
Spektakulär.
Ja. Der hat auch mit Genres gebrochen.
Mega.
Also bei Parasite bin ich ganz sicher, was das ist. Er hat ein bisschen Hitchcock-Element.
Mega.
Und einen rabenschwarzen Humor.
Ja.
Es ist halt asiatisches Kino.
Wahnsinn. Also die Südkoreaner. Ja. Bringen jedes Jahr wieder 1 bis 3 Filme raus, die spektakulär sind. Ja.
Und weil ja du gleich auch ein Komiker bist und auch ein Gag schreiben, muss ich jetzt gleich die Frage der Fragen Nummer stellen, was darf alles Humor?
Ja. Und Satire. Willst du natürlich auch noch wissen, oder? Das ist natürlich die Gretchenfrage. Ist natürlich eine schwierige Frage. Ich formuliere es immer mit, was sollte Satire.
Okay, ja.
Spannend.
Was sollte sie?
Weil als ich würde gerne niemandem vorschreiben, worüber er Witze machen sollte. Also ich finde es falsch, dass man Leute einschränkt oder zensiert. Hingegen, jeder, der selber Witze macht, hat eine mega Verantwortung, oder? Zu schauen, was er als Ziel auswählt von seinen Jokes. Und was der Kontext ist und wie er es formuliert, oder? Was ist, wie, für was mache ich Satire, oder? Das ist für mich eigentlich die spannendere Frage. Und natürlich auch wo, oder? Also jetzt privat, wenn ich irgendwo auftrete und einen Seich erzähle, finde ich, darf ich ziemlich alles. Weil ich bin halt einfach irgendjemand in einem Raum, der irgendeinen Seich erzählt. Wenn ich eine Fernsehsendung mache, oder? Wo keine Ahnung, 8 Millionen Leute geht, dann hat man natürlich eine Verantwortung. Also vor allem einfach durch die Grösse von deinem Megafon bist du quasi der,
halt auch alle.
Genau, du bist der, der von oben runter spottet, oder? Und dort ist es natürlich mega tricky, über was du dich lustig machst, oder? Und so wechselt es. Also ich finde, so Sachen muss man sich mega bewusst sein. Jeder, der irgendwie Comedy macht. Aber ein Stammtisch, ein Joke, der einem Stammtisch fällt, ist halt etwas anderes als ein Joke, der über das SRF oder über irgendwie das Massenmedium publiziert wird.
Und wie geht man denn gleich dran? Weil ich sehe ja das jetzt auch bei unserer Community.
Ja.
Randgruppen, die Behinderten. Wir wollen ja gleich auch nicht auf ein Podest gehabt werden, ja, dass man über uns nicht lustig machen darf. Aber eben, wie bereitet man sich denn vor, wenn man jetzt vielleicht so ein Randthema, mhm, also, oder jetzt auf dich bezogen, wie würdest du dich vorbereiten, einen Joke über ein Randthema für Schlusszeichen zu machen?
Naja, dass man sich bildet.
Okay.
Bevor man den Joke macht. Dass man einfach genau weiss, über was man redet und ihn dann macht und nicht vorher. Und klar, also immer frage, eben, gibt es Leute, ganz profan, wenn Leute diesen Joke hören, finden sie es, leiden sie drunter, oder? Also man kann sich ja manchmal zu Empathie fähig, grundsätzlich. Man sollte, oder?
Und ich mich manchmal jetzt so fragen, wenn ich global schaue, ob, ja, der Mensch wirklich momentan empathisch ist, aber das würde passt wieder aufzutun.
Vielleicht hat er einen kurzen Aussetzer gerade, aber es, ja, kommt wieder.
Kommt je nach Frucht drauf an. Die amerikanische Orange ist natürlich ein bisschen heiß oder so. Ja. Habe ich jetzt ein bisschen.
Die ist nicht mehr gut.
Nein.
Nein, die muss in die Biotonne. Was war die Frage?
Aber wie bildet man sich dann für das Thema, jetzt, wo so jemand könnte betreffen?
Aber ich lese mich ein, ich konsumiere sehr viel Geschriebenes. Wenn man die Leute kennt, Leute fragen. Aber es ist natürlich immer tricky, weil Jokes an Einzelpersonen funktionieren selten bis nie. Weil jeder hat eine eigene Meinung und eine eigene... es ist... Und eben die Frage, ist es es wert? Also wieso machst du den Joke? Oder wieso...
muss er einen Sinn haben.
Genau. Also eben jetzt zum Beispiel den Staat angreifen, die Schweiz oder eine grosse Firma, sollte eigentlich immer möglich sein, weil dann machst du Rage Against the Machine, oder? Dann bist du die Einzelperson.
Zeigst du etwas auf, oder? Was dich, genau, betrifft. Oder,
ja.
Oder
und selbst wenn du nicht recht hast, oder nicht so recht hast, ist es ja nicht so schlimm, weil es ist immer noch du als Einzelperson gegen ein Konstrukt, gegen ein Gebilde, oder? Das ist wie easy. Aber umgekehrt, oder sagen wir, wenn du dann gegen eine Minderheit schießt, oder? Wo weder profitiert noch Macht hat, wieso? Also weißt, wieso musst du denn den Joke machen? Also weißt, was ist...
Ja, ich sehe den Punkt. Ja.
Und du hast vorher wegen Randgruppen und Leute mit Behinderung gefragt, was noch mega tricky ist bei Comedy, weil ich habe das Gefühl, die Geschichte von Comedy ist, oder allgemein Minderheit, ob jetzt so mit Ausländern, Leute mit anderen Hautfarben. Comedy hat eine dunkle Vergangenheit, immer noch, wo man sich über das lustig gemacht hat. Also jemand mit einem
Marktplatz, oder wo man...
Ja, also der Dorftrottel, ja, oder, ist ja quasi die Keimzelle vom Humor oft. Und sehr viele, auch noch aktuelle Komiker, hauen in die Kerbe. Also man merkt ja selber, wenn man entweder irgendwie einen lustigen Inder nachmacht oder jemand mit einer Sprachbehinderung, bekommst du einen einfachen Lacher. Also weißt du, die Leute lachen praktisch immer.
Ja.
Und
sonst tut man ein Publikum einspielen, wo lachen, um dir zu zeigen, dass es lustig wäre.
Du hast unsere Sendungen gesehen.
Nein, ja, natürlich. So die amerikanischen.
Ja. Genau, und ich habe oft das Gefühl, das ist halt immer noch in den Leuten. Oder, und dann gibt es noch abstrakte Elemente von dem. Oder der Mr. Bean zum Beispiel. Ist jetzt nicht per se behindert, also gar nicht, aber er ich habe das Gefühl, ein Grund, warum er lustig ist, ist immer noch damit verwandt, mit warum man früher über Behinderte gelacht hat. Ich gehe sogar so weit und sage, dass man in Minions, du kennst Minions?
Ja, die gelben
Bananen. ist sehr viel Ausländerhumor drin. Also weißt du, warum man früher über Italos, über Einwanderer, über arme Einwanderer gelacht hat, oder? Das steckt heute in abstrakter, kryptischer Form in den Minions drin. Also jetzt für selbst, wenn etwas clean ist, ein Joke, also ich finde Minions easy und würde es meinen Kindern vorsetzen, oder? Ist aber nicht für den Grund, warum man lacht, ist immer noch verwandt mit dem uralten, oh, look, der Gastarbeiter, wo der tollpatschige Gastarbeiter, der nicht unsere Sprache nicht kann und die dummen Sachen muss machen, oder? Ich habe das Gefühl, das ist immer noch dort drin. Also es ist mega schwer, da die Grenzen klar zu ziehen. Zwischen
ja, nicht jeder kann L'Oreal geniessen wie wir zwei jetzt. Und ich habe schon Dokumentationen gesehen, da hat ja wirklich jeder Joke und so fast eingeübt. Das hat jetzt nicht mit Spontanität
zu
tun gehabt beim L'Oreal.
Nein. Und krass, im L'Oreal ist es ja andere Zeiten gewesen.
Ja, natürlich.
Damals für Radio Bremen hat er ja die Sketch-Show gemacht. Und wenn ihm ein Sketch nicht gepasst hat, wenn er im Schnitt gemerkt hat, ist nicht so lustig, wie ich gedacht habe, dann hat er ihn nochmal gedreht. Dann hat er tatsächlich das Geld gehabt, Budget gehabt, um einfach zu sagen, Leute, komm, wir bauen das Set nochmal auf, wir holen die Schauspieler nochmal, wir mieten die Kostüme nochmal mieten und machen das Ganze neu. Weil ich habe jetzt die Lösung, ich weiss jetzt, wie es besser ist.
Wäre das bitte wie laut reingekommen?
Niemals.
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 Wegen dem Budget.
Wegen dem Budget, ja.
Ja, denke ich schon. Wann haben die denn angefangen, wenn die Sendung machen? Die war wöchentlich am Sonntag. Wann haben die angefangen?
Ich glaube 2016.
Ja, ich weiß, aber erst in einer Woche, wenn es am Sonntag gelaufen ist.
Genau, also wöchentlich sind wir schon vorher gewesen, halt einfach am Freitagabend, glaube ich. Und dann vor anderthalb Jahre, glaube ich, sind wir auf den Sonntag gerutscht.
Und dann, aber wann haben wir angefangen? Weißt du, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag für die.
Ah, Sonntag. Sonntag. Es ist schon Sonntag und der Jacopo Müller Platz gewesen.
Ja, aber.
Oder wie meinst du? Zum Schreiben, meinst du?
Zum Pipapo. Aber wenn ich jetzt L'Oreal, wo sagt, von meinem 13, wann haben die denn angefangen? Wie eng ist denn das gewesen?
Also die Sendung, der neue Anteil von der Sendung ist immer in der Woche selber entstanden.
Okay.
Also das heisst, nach der Ausstrahlung haben wir alle einen Tag frei gehabt, quasi. Wir haben am Montag unseren Sonntag gehabt, oder?
Schön. Vierten Sonntag.
Richtig, richtig. Und dann ab dem Dienstag ist es an die Säcke gegangen. Okay. Und dann ist es entstanden bis die Aufzeichnung war dann jeweils am Samstag bei uns. Und Sonntag war dann Schnitt und Postproduktion gewesen. Und dann auf den Sender. Und jetzt die Sketches, die du angesprochen hast, die haben wir teilweise im Voraus gemacht. Also die haben wir ein halbes Jahr vorher, spätestens manchmal eine Woche, zwei, vier vorher gedreht. Mit ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Musse.
Und wie viele Kindergeburtstag ist denn nachher im Deville denn noch drin gewesen? So also eine von den Kindergeburtstagssendungen finde ich dort um den Silvester rum.
Ah ja, ja, die ist schön gewesen.
Die ist wunderbar gewesen.
Ja.
Die haben glaub nacheinander gemacht oder zwei Sendungen.
Du weißt Bescheid. Bist du vor Ort gewesen? Nein.
Ich habe meine Informanten.
Krass. Die haben wir auch einmal. Also wir haben die Weihnachtssendung und die Silvestersendung an einem Abend gemacht.
Und dann geht das.
Ja, es ist sehr viel Alkohol geflossen, aber es hat sich niemand verletzt. Und es ist schön gewesen. Es war mega viel Arbeit gewesen, im Voraus natürlich. Zwei Sendungen schreiben anstatt eine in einer Woche. Absurd.
Wie viele Stunden hat dein Tag?
Aber jetzt wieder mehr. Also weniger. Also die Arbeitstage sind kürzer geworden. Jetzt, wo ich nicht mehr will machen. Nein, damals ist während der Staffel sind es gut und gerne 14 Stunden gewesen, jeden Tag. Und das ist ein bisschen viel.
Und was für Gedanken machst du Thema Vaterwert?
Wahrscheinlich wie alle anderen. Also ich freue mich extrem. Ich schaue mir, dass alles parat ist, dass das Nest gemacht ist fürs Kind. Ich lese die einschlägige Literatur. Ich hoffe immer
was
noch...
Was ist das?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe heute in einem Buch gelesen über Hirnentwicklung bei Neugeborenen. Das ist spannend, weil ich suche natürlich nach einer Anleitung für Kinder. Gibt es nicht. Ja. Weißt du, so eine IKEA-Anleitung mit Piktogramm und so zum Zusammensetzen. Und wo anschrauben. Es gibt alles nicht. Ich hoffe einfach, dass ich als Nerd probiere, mich jetzt darauf vorzubereiten mit der Fachliteratur und mit Ja, und ich hoffe, dass es nicht kaputt geht. Das ist so die Hauptangst, die man hat. Weißt, dass man es nicht in einem unachtsamen Moment fallen lässt. Und so. Das ist wahrscheinlich die Hauptangst. Einfach, dass es gesund ist und dass man keinen Fehler macht.
Ich setze es einfach ein bisschen Druck.
Ja. Ja, aber eben, ja, da ich weiss, dass ich nicht der Erste bin, der ein Kind überkommt.
Also du ja nicht.
Genau. Also ja, ich bin ja höchstens beteiligt. Ja. Nein, aber durchs Wissen, dass es schon andere Kinder gegeben hat.
Wo gut oder wo weniger gut aussehen.
Genau. Denke ich auch, dass ich es anbekomme, dass wir es anbekommen werden.
Und was machst du, wenn du jetzt wirklich mal entspannst? Gehst du ins Klavier oder was machst du denn?
Ja, entspannen. Lustigerweise ist bei mir Klavier sicher. Ich singe auch und möglichst laut, erstaunlicherweise.
Ah, okay.
Laut Klavier spielen und laut singen ist...
Haben der Nachbar?
Jetzt nicht mehr. programmieren, lustigerweise, ist für mich der Höhepunkt der Entspannung ist Programmieren, weil ich muss mich so auf etwas einschiessen.
Also Thema Gaming?
Ja, Game Design. Also etwas wirklich Programmieren. Weil das ist irgendwie, braucht so viel Konzentration, dass ich an nichts anderes kann denken. Und das entspannt mich auf eine seltsame Art und Weise.
Eben, eher Konsole oder eher Computer Games?
Alles.
Sowohl als auch.
Alles.
Freust du dich auf die neue Generation?
So. Mensch, PS5
oder X und
ich weiß noch zu wenig im Fall. Okay. Ich weiß noch zu wenig darüber. Aber klar freue ich mich. VR ist ein grosses Ding.
Wird das mal wirklich kommen?
Ja. Ja. Es ist spektakulär. Es ist immer noch zu teuer. Ja. Also du brauchst, es sind mehr so nerdige Familienväter, die sich das leisten können.
So wie SingStar früher.
Ja gut, singst du? Ja. Aber es ist so, du musst Hardware haben, du musst es aufbauen, es ist ein Ding. Aber es ist mega geil. Und die Möglichkeiten sind grossartig. Also das kommt schon. Aber es muss noch günstiger werden, es muss einfacher werden. Und dann
halt Software muss um sein, die auch einem catcht. Also nur Klettern bringt einem auch nichts oder Kochen.
Ja.
Das kann ich auch in meiner Küche machen.
Ja.
Ja, kochen.
Aber es wird VR-Kochen gibt es.
Ich weiss, aber das kann ich auch daheim machen.
Ja.
Aber Klettern, Kochen, das sind so, Story-Games sind die interessanten.
Aber das wird ja jetzt auch neu erfunden. Also es ist ja wie eine neue Sprache, die ganze VR-Sache. Das heisst, es muss jetzt wie, es ist wie damals, wo das Kino erfunden wurde. Oder man hat noch nicht gewusst, was ein Schnitt ist. Oder wie was eine Parallelhandlung ist oder wie Musik darüber funktionieren kann. All das ist mit VR jetzt auch noch am Laufen. Das heisst, es ist mega spannend. Im Moment ist es noch seich. Oder? Im Moment ist es noch sphärisches, murksiges Zeug, wo noch nicht so einleuchtet, aber es wird kommen.
Und Story Games, weil das hätte ich nicht am Beeinfluss, also oder wo du cool gefunden hast.
Spannenderweise finde ich so klassische Storygames gar nicht so gut. Also Filme, Spiele, die so tun, als wären sie ein Film.
Also so Heavy Rain und
genau.
So.
Genau. Finde ich nicht so toll.
Ja.
Weil ich habe das Gefühl, du musst dich entscheiden, bist du ein Spiel oder bist du ein Film?
Ja, und Click-Adventure sind auch nicht so. Also,
wo
du musst Click-Time, so.
Genau. Und was ich aber hingegen lustig finde, sie das, was Games dann besser können, sind zum Beispiel Charakter- Forschung. Also jetzt, ich weiß nicht, ob du Portal gespielt hast.
Zugeschaut, Let's Play.
Ja, mega lustig wahrscheinlich, auch zum Zuschauen, ja. Oder? Und dort ist halt, du hörst den Bösewicht die ganze Zeit, der tut dich volltextet, das ist so eine böse AI, die dich volltextet. Und während du das Spiel spielst, du bekommst richtig ein Gefühl für die Person, also für den Bösewicht. Und das kann kein Film so und das kann auch kein Buch, es ist wirklich ein Game, Ding. Also es ist quasi ein Charakter, wird dir übergebracht via Game. Und das ist, oder Atmosphäre. Es gibt sehr viele so atmosphärische Games, wo du mehr so ein bisschen rumlaufst und Sachen erfühlst, wo auch als Film, als Geschichte nicht wirklich Sinn würde machen. Aber
wie bist du einer gewesen, der Witcher gamed hat?
Witcher?
Ja.
Nur kurz.
Nur kurz. Warum?
Ich bin nicht lustig wie so ein Rollenspiel.
Eher weniger.
Komischerweise nicht, nein.
Und jetzt auf Cyberpunk
Das freue ich mich schon. Aber auch, weil ich mehr der Science-Fiction-Typ bin und weniger der Fantasy-Mensch.
Ja, okay.
Deswegen ja. Cyberpunk, ja.
Ja, das finde ich interessant.
Und die Grafik ist natürlich spektakulär.
Ja, und ich glaube, du kannst wirklich Geschichte mit deinen Handlungen catchen, oder?
Ja.
Carpi, mein Programm eigentlich durch, aber hast du ein paar Fragen?
Ein paar. Also ich hatte ja vorher schon gefragt, ich habe angenommen, dass du schon Stand-up gemacht hast, aber hast noch nicht. Und jetzt würde ich natürlich wissen, wieso?
Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht der, der einübt. Also weißt du, sondern ich bin eher der Situationskomiker.
Yep.
Also eher, wenn man jemand etwas zuwirft und sie also den eindeutet, den Witz oder so. Aber ich bin eben nicht der, der ein Programm oder so schreibt.
Du meinst, du brauchst etwas, das man dir zuwirft. Das heisst, du bist quasi, wärst ein guter Sidekick.
Eher.
Ich wüsste eine Sendung, die gerade einen Sidekick sucht.
Ja. Aber ja, da habe ich natürlich ganz grosse Fußstapfen. Welche Schuhnummer hast du?
Ich kann jetzt 44.
Ja, ich bin 37.
Uiuiuiui.
Wir müssen noch ein bisschen reinwachsen.
Yes, yes.
Nein. Aber Medien sind schon etwas, was mich reizt.
Ja.
Egal, ob es jetzt Moderation ist oder so. Und ich will auch eine Sendung. Egal, in welchem Format oder so. Darum mache ich auch das, weil ich glaube, Social Media zeigt natürlich jetzt auch, gibt uns eine Plattform für jeden, der sonst jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren. Ich kann gleich etwas machen und so Aufmerksamkeit generieren. Oder? Darum habe ich jetzt den Weg eingeschlagen. Und ich bläuderle gerne.
Also, es macht auch Spass, oder?
Also ich weiß nicht, wie es als Gast ist, aber ich...
Nein, aber ich meine, das Machen von so einer Sendung ist doch theoretisch Spass.
Spass, ja. Was ich aber auch nicht oft verstehe, wenn ich jetzt das so mache und so, wenn mich dann die Leute so sagen, ja, wie geht es deinem Hobby?
Oh, ja.
Und dann denke ich, ja, also 10 Interviews in 2 Monaten sind jetzt heute nur Reizhobby. Ja. So, also, aber das leitet sich auch immer mehr, desto mehr Glaubwürdigkeit ich halt auch durch die anderen Medien nicht bekomme, oder?
Ja, aber ich meine, die Frage, glaube ich, geht in der Schweiz nie weg.
Warum?
Ich weiß es nicht. Ich glaube halt, die Stellung von Kunst und Unterhaltung ist jetzt in der Gesellschaft bei uns nicht so gross. Also wir sind doch alles noch sehr ernsthafte, seriöse Streber in der Schweiz. Und Kunst ist halt kein Job. Also ich bekomme immer noch die Frage, und kannst du davon leben, oder?
Ah, sogar du?
Ja. Und das ist ich
halt... Eine eigene Firma und alles aufzugeben.
Ja. Also und das ist halt...
Toll.
Das ist halt... Ich glaube, die Frage liegt dem Schweizer so auf der Zunge.
Aber weißt du, was ich da nicht kann verstehen, ist, Kunst ist das Einzige, das überlebt.
Ja.
Also man redet ja immer noch von Mozart und...
Ja.
Ich lese jetzt gerade eine Biografie über Johnny Cash.
Ja.
Und der ist jetzt auch schon jetzt bald 20 Jahre tot.
Krass.
Und dann muss ich mich dann schon fragen, und der ist immer noch brandaktuell für gewisse Songs. Ja, das ist das Einzige überlebt. Ich habe nichts gegen einen, der Buchhaltung und den Jahresabschluss, aber ich glaube, wir reden nicht über den Jahresabschluss achten von einer...
Ja. Man macht keine Statue von jemandem, der seine E-Mails immer gut pünktlich beantwortet.
Ja, ich weiß. Also, da frage ich mich dann oft. Oder? Ausser man hat es so geschafft. Und Sport ist, glaube ich, eher etwas, was beim Schweizer schon akzeptabel ist.
Durchaus. Wenn
man als Sport etwas macht. Oder?
Ja. Ach. Aber ich habe das Gefühl, sehr viel hat auch einfach mit Behaupten zu tun. Also wenn du ich habe lustigerweise, sobald ich auftreten bin und habe gesagt, ich bin Drei-Buchautor, habe ich Anfragen bekommen, zum 3 Bücher zu schreiben.
Aber
also ich glaube, sehr viel hat tatsächlich damit zu tun, einfach mal...
Mut, eine gewisse Frechheit.
Yes.
Und einfach einmal sagen, ich bin da und kann nicht anders.
Genau.
Es drückt, es muss raus.
Ja.
Mal, gibt es schon schnell 2 Fragen?
Huff. Du hast
also das Gipfeli wäre schon spannend, wir können auch fertig machen.
Nein, noch zum Gamen. Ja. Was juckt, aber jetzt Game Design, juckt dich das? Hast du schon mal etwas in die Richtung gemacht?
Nein, gemacht nicht, aber ich bin natürlich für alles offen. Also, yep. Wenn du irgendwie eine Idee hast, dann helfe ich dir gerne auch, das Mannschaft einsprechen.
Ah, das habe ich noch gar nicht, aber ja.
Also, ich bin eher halt wirklich, weil durch die Spastik von meiner Behinderung bin ich jetzt nicht mehr der, der selber gamet, sondern ich bin wirklich der, der Let's Plays schaut, um gleich eine Game-Erfahrung zu haben.
Ja.
Was ich aber auch nicht verstehen kann, ist, jetzt mal das SRF mal ausklammern, obwohl ich natürlich jetzt auf das SRF mich beziehe, wenn man probiert, ein Medium aus dem Internet als Fernsehprogramm zu machen. Ich glaube, der Charme von einem Let's Play kannst du nur in dieser viereckigen YouTube-Schachtel wirklich geniessen und gar nicht als Fernsehkonsument.
Ja, es ist tragisch, wenn es als Medium probiert, Inhalt von einem neueren Medium sich eigen zu machen, oder? Ja. Also, du gehst auch nicht ins Theater, wo Leute dir einen Kinofilm nachspielen. Oder im Radio findest du es so blöd, wenn dir jemand, keine Ahnung, Videogames erzählt. Also es ist wie, es macht keinen Sinn.
Und ja, außer man macht ein Review darüber. Oder?
Genau, ja, wenn es coole Leute machen, dann. Aber es ist immer ein bisschen tragisch. Für mich als Zuschauer, also es ist wie, es wirkt wie das letzte Atmen von einem Medium.
Aber wie könnte man denn jetzt auch, die Fernsehsender haben ja meistens auch einen YouTube-Channel. Mhm. Aber dort wird einfach das repostet, was im Fernsehen gelaufen ist. Das ist ja dann die andere Bewegung.
Ja.
Warum traut man nicht selber ein Format auf Social Media zu machen?
Ja. Ich bin natürlich geschädigt, weil ich gerade eben meinen Job gekündigt habe beim SRF. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein strukturelles Problem. Also dort ist das Geld und auch die Werbeeinnahmen sind gebunden an das lineare Fernsehen. Und auch die meisten Zuschauer, die sie haben, sind ältere Menschen, die auch vor allem linear schauen. Das heisst, um all diese Sachen zu machen, eben wie einen YouTube-Channel oder wie mehr, wo nur für online ist, müsste man sich von ihrem Stammpublikum und ihrer Stammeinnahmequelle entfernen. Und das braucht halt mega viel Mut. Und das fehlt dann dort.
Ja, aber wenn ich jetzt nur mal so weiter schaue, ZDF, ARD hat ja eine eigene Produktion, wo YouTuber anstellt, wo ihr Content über das läuft.
Ja. Du meinst Funk oder ZDF? Funk, mega gut.
Aber das wäre doch jetzt auch mal eine Idee, aber eben ist es wirklich strukturell die Frage.
Ja, also klar, Deutschland ist schon grösser und das heisst, der ganze Kuchen ist grösser, das heisst, das kleine Kuchenstückchen für online ist in Deutschland etwas, mit dem man kann arbeiten kann.
Ein Kuchen von da, oder? Also,
yes.
Ja, okay.
Also wahrscheinlich braucht es in der Schweiz mehr Mut, um so etwas aufzubauen, als in Deutschland. Habe ich das Gefühl. Und ja, das...
Welche Plattform siehst du für die Zukunft? Also für Unterhaltung? Ist es gleich immer noch ein Fernsehen oder wo meinst du, wo sieht man den Carpi auf welcher Plattform in den nächsten Jahren?
Film? Für mich ganz klar, also Fernsehserien finde ich immer noch grossartig.
Okay.
Yes, logisch, wenn Netflix anruft, dann nehme ich ab.
Was schaust du auf Netflix?
Alles mögliche. Sex Education ist super, Space Force habe ich geschaut. Die wenigsten mögen es, ich finde es recht geil. Das ist die neue Comedy mit dem Steve Carell. Ja.
Dort, wo ich auf den Tram gesehen habe, er wollte dort im Weltraum. Oder dort, Space ist der neue militärische.
Genau, das Militär im Weltraum. Ja. Mega gut. Ich habe das Gefühl, in Zukunft wird man, aber in 10 Jahren, werden, 20 Jahren, werden die Leute nicht unterscheiden, wo etwas läuft. Also selbst Begriffe wie Fernsehen und Internet wird dann gar nicht mehr.
Sondern es wird einfach
da sein, in der Sphäre, oder? Und kurzfristig müssen wir einfach schauen, wie wir bezahlt werden, oder? Und wie wir das zum Lebensunterhalt mutieren können.
Wie siehst du die Entwicklung, um das noch kurz zu schließen, wenn jetzt so grosse Regisseure sich so eben Streaming-Plattformen und ihre Filme dort machen? Ist das die Zukunft vom Film?
Für viele Sachen Ja, und vor allem für so Spezialregisseure oder für Special-Taste-Sachen, ja. Oder ob es jetzt ein Cuaron ist oder ein Adam Sandler, oder die fühlen sich natürlich beide wohl wie Netflix, weil sie alle Freiheiten bekommen, das Budget und auch mega schnell produzieren können. Also wenn Netflix anruft, dann bist du in ein paar Monaten am Drehen, oder? Es läuft. Der Nachteil davon ist, wenn du Gefahr laufst als Regisseur, ist, dass dein Werk dann in dieser Blase verschwindet.
Ja, weil eben, ich frage mich jetzt, ob ich muss Apple TV suchen tun, weil ja. Der Martin Scorsese seinen neuen Film mit dem DiCaprio und mit dem De Niro zusammen ja. auf dort den Zuschlag bekommen hat. Oder? Darum ja. würde ich das schon unterstützen, aber du sagst, dass sich alles irgendwo in einem grossen Sanitarium wahrscheinlich
ja.
muss leisten. Irgendein
ist. Ja. Das ist, na klar, die Hoffnung ist schon, dass man all die tollen Filme in Zukunft von überall kann sehen, oder dass es ein Modell gibt, das das ermöglicht. Aber die Gefahr im Moment ist, dass es wieder die Segmentierung gibt, oder die Gated Communities für Unterhaltung. Und dass man wie früher, wo man all die Cable, wie heisst es, hat es geheißen, Teleclub, Cablecom,
Sky, Premiere. Müssen,
genau. Ja. Im Moment sieht es so aus, als ob jetzt im Internet einfach genau das Gleiche wieder passiert.
Eigentlich, wie du gesagt hast, im Gaming ein Jahr, wo langsam kommt, dass ich ja. die gleiche Entwicklung. Wie
das muss sich finden. Es.
Und jetzt noch ganz am Schluss hast du mir ein, zwei gute weibliche Regisseure. Da bin ich immer wieder am Suchen.
Ja. Klar, im Moment, ich bin nicht der Erste, der das sagt, Phoebe Waller-Bridge ist spektakulär. Okay. Also Fleabag hast du vielleicht gesehen.
Ja, also gehört, noch nicht geschaut.
Aber. Ist der Shit. Es ist absolut, ich bin neidisch, eifersüchtig und genieße jeden Moment. Du hast jetzt schon zweimal geschaut und gelesen und alle Interviews dazu verschlungen.
Kannst du mir den Namen noch aufschreiben?
Phoebe Waller-Bridge, ich sage es dir, ich schreibe es dir dann nochmal.
Super.
Ja.
Mal, Karl, bei mir eigentlich fast am Schluss.
Ja.
Weil wir haben schon eine Stunde geredet.
Krass.
Warum hat der Karl für das Interview zugesagt?
Weil ich extrem kamerageil bin. Und so Zeug mega gerne mache. Nein, und ich habe einfach deine Interviews angeschaut und es ist alles sehr konstruktiv fruchtbar, was du hier machst.
Gefunden?
Wie?
Wie hast du es jetzt auch gefunden?
Wie meinst du?
So ein Interview.
Ich habe nicht so viel gemerkt. Es ist gerade vorbeigerauscht.
Sehr schön. Ich finde es gut zu sagen.
Ja. Nein, es war sehr schön gewesen. Merci vielmals.
Danke dir. Und wie jetzt jeder Gast, du darfst noch das Manifest oder irgendetwas kundtun. Ja. Ich bedanke mich da recht herzlich und freue mich mit dir nachher das Gipfel. Ich kann es essen. Ja. Und bis ein anderes Mal. Und ich freue mich auf das neue Game. Oder egal, was ich Karten mache, ich freue mich auf das zu konsumieren.
Ja.
Danke dir mal.
Liebe Welt, im September, wir haben das Interview ja vor ein paar Monaten aufgenommen. Ich hoffe, die Welt existiert noch. Ich hoffe, der Trump ist an seinem letzten Faden. Und kurz vor der Abwahl natürlich. Und im Dezember, ich muss noch etwas plagen, im Dezember kommt auf SRF 1 Advent, die Serie von der Natascha Beller und mir. Eine Weihnachtskrimi-Parodie. Für alle, die gerne Tatort haben, aber mehr Samichleus drin sehen. Sehr. Ist die Serie.
Ich freue mich.
Ja.
Danke dir vielmals.
Merci.